Zum Abschluss des heutigen Vormittags, bevor wir das wohlverdiente Mittagessen einnehmen, freue ich mich, Herrn Secher zu begrüßen, emeritierter Professor von der Universität Salzburg, zum Thema Crossing Borders.
Vielen Dank. Also zuerst möchte ich gewissermaßen entschuldigen, dass ich PowerPoint-Präsentation, es ist schon mit dem OHEAD-Projektor habe ich als Unterrichtender die Erfahrung gemacht, dass dann die Zuseher oder Studierenden auf das Bild schauen und mir nicht mehr zuhören. Oder teilweise oder verschwommen. Also das ist mir irgendwie nachteilig vorgekommen. Ich habe es dann einige Male doch wieder benutzt, um eine große Struktur darzustellen, aber detailliertere Inhalte davon nicht abgekommen. Vielleicht, so wie der Herr Zehner schon gesagt hat, man soll von den Bilderscharmen der Philosophie wegkommen und zuhören und selber denken. Das geht jetzt eigentlich ganz gut. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin jetzt schon also im Ruhestand und schon, zuerst habe ich schon einmal gesagt, vor 50 Jahren durfte ich das erste Mal vor einer Klasse stehen und unterrichten. Ich habe diese pädagogische Lehrerbildungsanstalt noch gemacht und da war das erforderlich. Und wenn man dann nach so vielen Jahren Rückblick zum Erzählen anfängt, dann verschwinden alle Zeitgrenzen. Ich habe eine Version dieses Vortrags auf 20 Minuten berechnet, vor einigen Monaten gehalten, auch auf 20 Minuten war mir Zeit gegeben, schau dann auf die Uhr, ich durfte als erster damals reden, und sehe, oh, jetzt sind 52 Minuten vergangen, weil ich eben ins freie Laborieren gekommen bin und dann werden die Zeitgrenzen beschränkt. Deswegen halte ich mich ziemlich eng an einem Skript und hoffe, dass ich auch da eng die Zeitgrenzen beachten kann. Grenzen also im PP-Unterricht. Ich habe mir gedacht, Grenzen gibt es überall und auch in diesem Unterricht gibt es Grenzen. Und welche gibt es da? Und wen betreffen sie? Und sind es tatsächliche, vermeintliche oder erwünschte Grenzen? Und wie kann man sich damit auseinandersetzen? Um da konkret mit etwas auf einen grünen Zweig zu kommen, habe ich 5 Beispiele von Grenzen oder Bereiche von Grenzen gewählt. 5 Bereiche, in denen Grenzen eine Rolle spielen, das sind die PP-Lehrerausbildung an unseren Universitäten, dann der Bereich der Person des PP-Lehrers, dann den Bereich Lehrplan für den Psychologie- und Philosophieunterricht an AHS. Dann den Bereich der Schüler des PP-Unterrichts. Und schließlich der ganz große familiäre Bereich der Schüler, die Schulpolitik und die Gesellschaft. In jedem oder zu jedem dieser Themenbereiche möchte ich fragen, welche konkrete Grenze wird angesprochen? Ich muss also eine wählen, es gibt viele, ich wähle immer eine. Dann frage ich, ob die genannte Grenze notwendig ist und zweckmäßig und ob ich einen Vorschlag zum Überdenken, vielleicht auch sogar zum Überwinden der genannten Grenze machen kann. Zuerst die universitäre Lehrerausbildung der PP-Lehramtskandidaten. Wie Sie wissen, erfolgt diese Ausbildung in Österreich nach bestimmten Studien, Lehrplänen für Lehramtskandidaten, getrennt davon die Fachausbildung. Also, PP ist so, da sieht der Studienplan für PP vor, gewisse Lehrveranstaltungen aus Psychologie und gewisse aus Philosophie und darüber hinaus einige aus Fachdidaktik oder allgemeine Pädagogik auch. Aber in Wirklichkeit ist es so, dann in der Praxis, dass dieser Unterschied zwischen PP-Ausbildung und Fachausbildung sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie negiert wird. Nur was die Fachdidaktik Didaktikbündel. Da wird auf fachdidaktische Spezialitäten des Gegenstandes eingegangen und auch in einem gewissen Rahmen bei der allgemeinpädagogischen Ausbildung. Aber bei der fachlichen Ausbildung wird auf die didaktischen Erfordernisse der PP-Lehrerausbildung nicht eingegangen, sondern die PP-Lehrerkandidaten haben die gleiche Erkenntnistheorie, Vorlesung, Pro-Seminar, Seminar. Die gleiche Geschichte der Philosophie, vierstündig. Die gleiche Physik, Vorlesung, Seminar, wie die Fachstudenten zu absolvieren. Und das ist meiner Meinung nach eine Grenze, die schädlich ist. Denn schon bei der Präsentation dieser Kernfächer sollten auch die Lehramtskandidaten darauf hingewiesen werden oder selbst erfahren auch, was es heißt, sich mit diesen Gegenständen didaktisch und methodisch den Erfordernissen des Unterrichts und der Gymnasialstudenten oder Schüler betreffend auseinanderzusetzen. Deswegen ist mein Vorschlag zu dieser Grenzüberschreitung, dass die Lehramtsstudien diesen Namen gerecht werden sollen, diesen Namen verdienen sollen. Da muss man dann, oder müsste man, eigens Lehrveranstaltungen auch in diesen speziellen Kernfächern der Psychologie und der Philosophie für die zukünftigen Lehramtskandidaten einrichten und organisieren. Das ist ein bisschen kühn und utopisch, aber nicht ganz so utopisch, denn gerade wie ich das zusammengeschrieben habe im März dieses Jahres, kommt ein Artikel in der Presse unter der Überschrift "Eine Heimat für alle Lehrer" steht: Hochschulen überlegen, die Lehrerbildung in Schools of Education zu bilden. Das würde heißen, alle Lehrer kommen in eine School of Education und erfahren dann eine Ausbildung, die ihrem Status und ihrer Profession und ihrem Fach entsprechend konzentriert ist, fokussiert. Ich glaube, dass das wäre eine Lösung, diese Grenze zu überwinden. Da gibt es noch eine Nebenbemerkung zur Ausbildung an unserer Universität. Ich habe das selber Jahrzehnte gemacht, aber ich habe zumindest die Lehrerbildungsanstalt absolviert und die Lehrbefähigungsprüfung gemacht und da einiges an pädagogischen Know-how mitbekommen und dann selbst ein bisschen auch erfahren durch Unterrichtsjahre an Volksschulen, Hauptschulen und natürlich dann auch an der Uni selber. Heute ist so, wie seit Anbeginn der Universität, denke ich, wenn jemand unterrichtet und Vorlesungen hält an der Universität einen Lehrauftrag bekommt, dann deswegen, weil er als guter Student zunächst aufgefallen ist, der sein Studium mit Bravour abgeschlossen hat und dann zum Assistenten befördert wurde. Und als solcher bekommt er früher oder später einen Lehrauftrag. Hat aber noch nie einen Unterricht bekommen, wie unterrichte ich richtig? Wie strukturiere ich das Material? Wie spreche ich überhaupt? Und kommuniziere ich mit Studenten? Also der Großteil der Vorlesung haltenden Unterrichtenden an Universitäten hat pädagogisch noch nie etwas erfahren. Theoretisch. Vielleicht im Laufe der Jahre durch eigene Erfahrungen. Ach nein, wenn ich nur so vorlese und vor mich hinrede, dann ist der Erfolg vielleicht nicht so groß. Aber vielleicht kann man das auch. Also, das ist ein Kritikpunkt nebenbei erwähnt. Der zweite Bereich, den ich ansprechen muss, ist die Person des PP-Lehrers. Die Grenze ist, sehe ich, in der Überforderung dieser Lehrpersonen. Die Überforderung, die leistungshemmende, bis sogar zu gesundheitsgefährdenden Momenten in ihrem Lehrberuf bringt. Das ist nicht speziell nur PP-Lehrer, sondern eben allgemeine Lehrer, aber sie sind eben in dieser schwierigen Lage heute, dass sie vor allem dieser Belastung, der Überforderung, der Gewalt, der Konkurrenz, dem Erwartungsdruck, vieler der Angst bis zum Burnout ausgesetzt sind. Und das führt oft zu schwierigen psychosomatischen Problemen und Störungen. Symptome dann noch? Was wäre ein Vorschlag zur Grenzüberschreitung? Und mir ist nichts Besseres eingefallen, das würden Sie jetzt sagen, auch wenn ich meinen Vorschlag nenne, als auf ein Modewort zurückgreifen, das bei anderen Problemgebieten auch öfters erwähnt wurde. Stresstest. Ein Stresstest für PP-Lehrer, ein Stresstest für AHS-Lehrer, ein Stresstest für BHS-Lehrer. Stresstest ist nicht erst bekannt durch die Bankenkrise oder durch die Krise der Atomkraftwerke, sondern das haben gerade Pädagogen und psychologische Pädagogen schon vor Jahren entdeckt. So wurde an der Universität Regensburg schon vor Jahren begonnen, an der Entwicklung eines Lehrer-Angst- und Stresstests zu arbeiten. Darüber hinaus, ist nicht nur Regensburg, zum Beispiel auch in Wien, ist eine Diplomarbeit entstanden, schon vor 6-7 Jahren, Angst, Belastungen und Humor bei Lehrerinnen und Lehrern. Und das zeigt deutliche Merkmale von Lehrerangst, Überforderung, Depression, Konflikte, die zusammengefasst unter dem Burnout auch natürlich bei PP-Lehrern zu finden sind. Die offiziellen Schulpsychologen, die dafür eigentlich zuständig wären, die haben in Deutschland darauf reagiert und eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Stress lass nach. Aber was sind die Ratschläge, die sie dort geben? Einige Beispiele davon. Sie raten dem gestressten Lehrer. Gestehen Sie sich Schwierigkeiten ein. Suchen Sie Kontakte. Ändern Sie doch Ihre Lebensumstände. Reduzieren Sie Ihr Überengagement. Bauen Sie übervorsichtliches Verhalten ab. Lernen Sie Nein sagen. Nehmen Sie innerlichen Abstand zu Ihrer Arbeit. Treten Sie kürzer. Geben Sie sich neue Ziele und Werte. Wird nicht gesagt, welche. Nur neue. Finden Sie Ihren persönlichen Rhythmus heraus. Kümmern Sie sich um Ihren Körper. Ängstigen und sorgen Sie sich so wenig wie möglich. Vor allem behalten Sie Ihren sanften Humor. Also, ich muss sagen, mir kommt das sehr flach und inhaltslos vor. Das nutzt überhaupt nichts für eine gestresste Lehrperson, die nicht mehr aus- und einweist. Daher sagen Experten, ein Zitat aus diesem Regensburger Expertengremium, da destruktives berufliches Verhalten einer einzigen Lehrkraft, was eben nervös ist oder krank oder unkonzentriert oder aggressiv, da destruktives berufliches Verhalten einer einzigen Lehrkraft Tausende von Menschen, vor allem Schülerinnen und ihre Angehörigen, aber auch Kolleginnen, schädigen kann, sind psychische Probleme von Lehrer und Lehrerinnen keine Privatsache. Ihre angemessene Aufarbeitung mit ausreichender, fachlich fundierter Unterstützung, erforderlichenfalls Psychotherapie, sollte verpflichtend sein. Zitat Ende. Das kann meines Erachtens nach auch auf PP-Lehrpersonen zutreffen. Daher könnte eine wichtige Maßnahme zur Durchführung von Stresstests empfohlen werden. Natürlich Überschreitung dieser beruflich bedingten Überforderungsgrenze. Der dritte Bereich. Lehrplan für den Psychologie-Philosophie-Unterricht. Grenze. Was ist da die konkrete Grenze? Da fällt mir auf bei der Durchsicht, es ist uns schon beim ersten, beim zweiten Referat präsentiert worden, auch ein geschichtlicher Überblick, es gibt eigentlich keine Grenze. Der Lehrende hat so viel Freiheit, fast jede Freiheit, dass er fast jeden Standpunkt, fast ihre Meinung zu äußern, ohne Grenzen im Unterricht unterbringen kann. nur ganz bescheiden werden Grenzmarkierungen angebracht, zum Beispiel, Zitat aus dem Lehrplan, es ist nicht Aufgabe des Psychologieunterrichts, therapeutische Hilfestellungen zu geben. Naja, Zitat Ende, kann man auch betrauen, dass man das nicht durch das Wissen sowieso gibt. Also ich glaube, hier ist nicht die Grenze, sondern die Grenzenlosigkeit des Lehrplans zu befragen und zu überdenken. Und mein Vorschlag ist eigentlich nicht mein Vorschlag, sondern ein Vorschlag einer lieben Mitarbeiterin, Frau Dr. Eva Stanzinger, Gott hab sie selig, sie ist vor 4 Jahren gestorben. Aber sie hat doch sicher 15 Jahre lang Fachdidaktik an der Uni Salzburg unterrichtet und ich durfte am Anfang noch, weil ich das zuvor gemacht habe, mit ihr zusammen eine sogenannte Unterrichtsmatrix entwickeln. Und ich höre, dass das der Kollege Batry heute noch macht. Und das ist ein Instrument, das meines Erachtens nach diesen anscheinenden Gegensatz zwischen Allgemeinbildung und Individualisierung recht gut in eine Form bringt. Eine Unterrichtsmatrix ist eine schematische Aufstellung von mehreren Kategorien und diese muss halt genau vorbereitet werden, aber gibt, da wäre es jetzt ganz praktisch ein Beispiel vorzuführen, ob ich das Konstrukt hier reingehen lassen darf. Und das zeigt für jedes Unterrichtsthema oder jeden größeren Unterrichtsbereich, was als Lehrziel ins Auge gefasst ist, wobei Lehrziel Kompetenzen sind. Und Kompetenzen sind nicht nur hehre Ziele, sondern sehr konkrete Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse. Und erstrebenswerte Fertigkeiten, Wissensinhalte, die aber von den Schülern in einem bestimmten Bereich erreicht werden sollen. Lehrziel. Dazu kommt zweitens als Parameter Lehrinhalt. Dazu kommt dann, es sind, man kann das beliebig, ziemlich beliebig viele diese Parameter machen. Irgendwo habe ich das. Aber weil ich es nicht schaue, deswegen muss ich aus dem Kopf rekonstruieren. Also Lehrziele, Lehrinhalte, dann die Voraussetzungen, die der Lehrer bei den Schülern zu erwarten hat, oder die dazu, die da sind, das heißt das Abholen der Schüler vom Punkt, an dem sie sich befinden, oder an dem Punkt, zu dem sie gebracht werden sollen. Und dann exemplarische Inhalte und dann Verbindungen zu Nachbardisziplinen, also interdisziplinär, Verbindungen zur Literatur, zur Musik, zu Turnen, zu allen möglichen Gegenständen. Und schließlich exemplarische Schüleraktivitäten. Wie können Schüler aktiv werden? Und das wird dieses, wir haben es Matrix genannt, Unterrichtsmatrix, oder dieses Schema, dieses detaillierte Aufarbeiten von Unterrichtsinhalten und Methoden, das wird dann für größere Bereiche ausgearbeitet und dem Lehrer zur Verfügung gestellt. Es ist keine Zwangsjacke, es ist kein Muss, aber es ist eine Hilfsmaßnahme, um den Unterricht detailliert, weit gefächert und doch frei nach der Wahl des Lehrenden zu gestalten. Ich habe das schon vor der Lehrplandiskussion in den späten 80er Jahren in einer Kommission in Wien einmal vorgeschlagen. Das wurde als Versklavung und Verdinglichung des Unterrichts abgelehnt. Ja, wir haben es halt trotzdem gemacht in der Lehrveranstaltung in Salzburg. Aber offiziell ist das als Alternativ-Lehrplangestaltung nicht angenommen worden. Ich meine nach wie vor, dass das ganz wichtig sein könnte, aber lass es mal dahingestellt. Nummer 4, ganz kurz, der Lehrer-Schüler-Kontakt. Die Grenze ist 4, wesentliche Momente der Bildung, ja der Lebensgestaltung, werden im Unterricht BP kaum angesprochen. In vielen anderen Unterrichtsfächern auch. Aber ich meine, der BP-Unterricht sollte auch lebensnahe sein. Und was mich dazu gebracht hat, ist die Stelle oder die Feststellung eines Maturanten in einer Matura-Zeitung eines Salzburger Gymnasiums. Unter dem Titel, was wir nicht gelernt haben, hat dieser Maturant geschrieben, jetzt ein wörtliches Zitat, das mich sehr berührt hat, mir gefällt es immer wieder. In den vergangenen 8 Jahren konnten wir uns dank der Mühe unserer Professoren eine ganze Menge Wissen aneignen. Wir haben auch manches gelernt, was wir im Beruf brauchen werden. Eines aber haben wir nicht gelernt. Das Leben. Wir haben nicht gehört, wie wir am besten Menschen behandeln. Nicht, wie wir die Krisen im Laufe unseres Lebens überwinden können. Nicht, was Liebe ist. Nicht, wie wir uns zu verhalten haben, um eine glückliche Ehe zu führen. Nicht, wie wir in einigen Jahren unsere Kinder zu erziehen haben. Und noch manches andere. Zitat Ende. Diese Inhalte sind natürlich nicht nur auf Lehrpersonen bezogen, auch auf Lehrpläne. Aber es ist auch klar, dass nicht das ganze Leben irgendwie in schulische Unterweisung hineingepresst werden kann. Aber es ist doch merkwürdig, dass die Maturanten anscheinend immer wieder das Gefühl haben, den unter Anführungszeichen Pass für die neue Lebensreise, die nach der Matura beginnt, dass sie den noch nicht in Händen haben. Sie fühlen sich noch nicht ausreichend vorbereitet. Die Frage ist, kann der Unterricht in PP dazu etwas beitragen? Mein Vorschlag, ja. Und ich nenne 2 Punkte. Der erste ist selbstständiges und kritisches Denken, nie aus dem Blick verlieren und bei allen Möglichkeiten, sowohl in Psychologie, auch in Philosophie einzubauen. Besonders in der Kommunikation und im Meinungsaustausch. Mir fällt dazu ein, das viel zitierte Motto von Watzlawick, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe. Bevor ich nicht gehört habe als Unterrichtender, was die Schüler zu dem sagen, was sie von mir aufgenommen haben, oder was ich glaube, sie hätten von mir aufgenommen, kann ich überhaupt nicht sagen. Also diese Interkommunikation ist ganz wichtig und das ist ein erster Schritt zu selbstständigen kritischen Denken. Was genauer dazu zu beachten ist, hat Kollege Patry mehrfach ausgearbeitet und wird das auch berühren in seinem Referat morgen Nachmittag. Der zweite Punkt, den ich kurz erwähnen möchte, scheint mir immer noch wichtig, das habe ich auch schon einmal in Graz gesagt, Lernen aus Fehlern. Noch immer ist unser Schulsystem dadurch gekennzeichnet, dass Fehler bestraft werden. Wer Fehler macht, kriegt eine schlechte Note. Und das ist, glaube ich, psychologisch schon recht falsch. Denn Fehler machen wir naturbedingt. Natürlich sollen wir keine Fehler machen und sollen sie mit aller Kraft vermeiden. Das ist jetzt operativ. Aber wenn wir schon Fehler machen, dann sollen wir die Fehler verstehen und sehen, dass wir eine Chance haben, daraus zu lernen. Und dann schreiten wir von dem Fehler fort. Das ist Fortschritt. Auf allen Gebieten, auch in der Wissenschaft. Kann es Fortschritt nur geben, wenn scharf kritisiert wird? Dann erkennt man, ach, da ist doch was dran, was der Lehrer an mir sagt. Oder was der Schüler an mir, Unterrichtenden, aussetzt. Da muss ich nachdenken. Man schreitet von etwas fort, wird was Neues versuchen und das ist Fortschritt. Möchte ich also. Eine Minute noch. Das ist der letzte Bereich, der familiäre Bereich. Der Schüler, die Schulpolitik, unsere Gesellschaft. Da gibt es viele große Grenzen, die ich jetzt nicht mehr ansprechen kann. Ich habe mich dabei in der Vorbereitung auf einen Buch konzentriert, das mir aus Lehrerkreisen empfohlen wurde. Und das Buch ist von einem Familien- und Jugendpsychiater geschrieben, einem Deutschen, Michael Winterhoff, und heißt Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Und er schreibt ganz plausibel eine Analyse unserer Zeittendenzen. Alles muss immer schneller gehen. Die Leute, auch die Jugend hat keine Perspektiven mehr. Weil die Zukunft, es gibt alles. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Wir können reisen, wir können... Also, was sollen wir für die Zukunft erreichen? Und die Negativlastigkeit, besonders unseren Medien, das alles zeigt er auf und setzt das in Verbindung zu der offenbaren Beziehungsstörung, unter der viele Jugendliche und Kinder schon leiden. Ganz abgesehen davon, was der Bursche gesagt hat, dieser Kollege in der Psychiatrie, lese ich in der Zeitung, der Salzburger Gebietskrankenkasse kommt monatlich Ärzte vorhin, weil meine Frau Ärztin ist, kriege das auch, steht, im letzten Jahr ist der Verbrauch am Psychopharmaka für Jugendliche um 24% gestiegen. Jugendliche zwischen 15 und 25. 24%. Weil die verschrieben werden müssen, die Gebietskrankenkasse muss das zahlen, haben die ganz genaue Zahlen. Das sind alles so kleine Indikatoren, was sich bei uns und bei unseren Schülern tut. Und da können wir überlegen, wie wir diese Grenzen mithelfen, im PP-Unterricht zu überwinden. Danke.